Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn.
Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen.
Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg.
Schön, dass ihr dabei seid.
Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Liebe Irmgard, lieber Stadt oder lieber Land?
Beides kann ich mich nicht entscheiden, geht nicht, unmöglich.
Ihre Figuren heißen unter anderem Egidius, Peppino, Leander Blum, Sunny Valentine, Noah oder Ida Butterblum. Kinder- und Jugendbuchautorin Irmgard Kramer schreibt seit ihrer Kindheit Geschichten über und für Kinder. Mit dem Satz »Hey, lass uns ein Abenteuer erleben« fing ihre erste Geschichte und damit ihre Geschichte an. Schön, dass du heute bei uns in der Radetzkystraße 1 zu Gast bist, Irmgard.
Danke für die Einladung.
Liebe Irmgard, wer war Egidius?
Egidius war ein Gespenst. Ursprünglich war Egidius natürlich von Alice Kaut erfunden. Der Egidius kam einmal im Pumuckl vor. Und später wurde ich, oder früher, je nachdem wie man es sieht, habe ich selbst unterrichtet und habe ein Schulgespenst erfunden. Und die Kinder haben dem Egidius Briefe geschrieben und ich habe als Egidius geantwortet. Und die Kinder haben jeden Morgen die Briefe in einen Briefkasten geworfen oder in den Keller der Schule gebracht. Und also viele Kinder, die ich heute treffe, die heute 30 oder 40 Jahre alt schon sind, die haben alles vergessen, aber an Egidius können sie sich immer noch erinnern. Das hat so gravierende Ausmaße angenommen, dass schon Nachbarskinder Egidius Briefe geschrieben haben. Und am Ende meiner Schulkarriere habe ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht, als Briefe an die Kinder zu schreiben. Das war meine Vorbereitung. Ich saß stundenlang da und habe Briefe beantwortet. Und manche Kinder waren so cool, dass sie sich, wenn sie dann älter wurden, selbst eine eigene Identität gegeben haben und sich der schreckliche Schrecken oder irgendwas genannt haben und dann selbst in eine Rolle geschlüpft sind und in dieser Rolle Briefe geschrieben haben. Das wurde ziemlich absurd. Also es hat nicht allen Kindern, das war nicht für alle Kinder, aber für manche Kinder war es ein großer Spaß. Und für mich auch.
Das heißt also, das waren eigentlich, obwohl du dort noch als Lehrerin gearbeitet hast, in der Volksschule, war das deine erste Geschichte, die du...
Nein, das war ja keine Geschichte. Ich habe einfach, naja, insofern, ich habe mir eine Figur verpasst. Ich bin in eine Figur geschlüpft, so viel schon. Aber ich habe da nicht weit drüber nachgedacht. Ich habe mir eine Identität gegeben. Ich habe mir natürlich überlegt, schon was mag dieser Egidius, seine Charakterzüge. Und als solcher habe ich dann geantwortet.
Und gibt es die Briefe noch?
Nein, ich habe die Briefe der Kinder und meine Antwortbriefe gesammelt. Also ich habe meine Briefe, die ich an die Kinder gegeben habe, ausgedruckt, immer doppelt. Einen Brief haben die Kinder gekriegt und einen habe ich gesammelt. Und am Ende des Schuljahres habe ich dann die Eltern in die Schule zitiert. Das war dann immer ein super Abend bei viel Wein und Alkohol. Und dann haben wir stundenlang Briefe geklebt. Und es waren dann riesendicke Hefte, die Kinder zum Schulschluss bekommen haben. Und dann konnten die vorwärts blättern. Also immer Brief der Kinder und Antwort von Egidius.
So. Wow. Und das zusätzlich zur normalen Lehrerinnenarbeit, oder?
Ja, das war meine Hauptarbeit.
Wirklich?
Irgendwie, würde ich behaupten.
Und wann kam dir dann der Gedanke für dein erstes Buch oder zu deinem ersten Roman? Wann ging das los?
Naja, ich kann das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ich glaube, wenn man Bücher schreibt, das ist sowas wie ein Lebensstil und irgendwie lebt man oder ich habe immer schon gern mir Geschichten ausgedacht und das geht eigentlich schon so mein ganzes Leben. Und ich für mich selbst habe immer geschrieben und mir immer irgendwas ausgedacht, aber der Gedanke, dass ich etwas veröffentlichen möchte, da gibt es einen Zeitpunkt, das war 2004, da gab es in meiner Familie einen Unglücksfall, der unsere ganze Familie nachhaltig beeinflusst hat. Ich habe gemerkt, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und das war für mich der Moment, mich zu trauen, das zu tun, was ich vielleicht immer schon gerne hätte tun wollen und mich nie getraut habe. So.
Und welches Buch ist dann entstanden?
Das war die erste Idee, war die mit dem Noah. Ich habe mir vorgestellt, am Ende der Welt irgendwo ist einer eingesperrt, der noch nie mit Gleichaltrigen zusammen war, in einem abgelegenen Haus. In vielen meiner Geschichten geht es um Häuser, das bin ich aber erst viel später drauf gekommen. Es hat natürlich ganz bestimmt mit meinem Elternhaus zu tun, in dem 5 Generationen aufgewachsen sind. Das wurde dann abgerissen und ich habe das erst später gemerkt, dass dieses Haus so eine Bedeutung hat. Warum ich auf diese erste Idee gekommen bin, ich meine, ich war damals in so einer Extremsituation. Es ging um wirklich Leben und Tod, es ging um viel Angst, es ging um Sorge um einen anderen Menschen, einen lieben Menschen, und ich kam vom Krankenhaus und es hat dicht geschneit, es war oben Schnee und unten Schnee, ich konnte nur 30 km/h auf der Autobahn fahren und in dem Moment war mir, als schreit mir jemand ins Ohr, du musst jetzt eine Geschichte schreiben und die sollen andere Menschen lesen. Und ja, eben, das gab mir den Mut zu das zu tun, was ich vielleicht immer schon tun wollte und mich nie getraut habe.
Und wie ist dann das weitergegangen? Also du hast das Buch geschrieben, ist dir das leicht gefallen? Oder
das fiel mir super leicht, es war ein ganz großes Vergnügen. Ich konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Ich habe an Wochenenden geschrieben, in Nächten, in Ferien. Ich habe ungefähr 2 Jahre gebraucht und dann habe ich mir vorgestellt, ich verschicke jetzt das Manuskript und dann werde ich reich und berühmt und kann aufhören mit der Schule und alles ist wunderbar, wie sich das so jeder vorstellt. Ich hatte keine Ahnung von nichts, ich hatte keine Ahnung von einem Schreibhandwerk, von nichts. Ich war völlig unschuldig und naiv und es war wunderbar.
So. Warum war das wunderbar?
Weil ich keine Ahnung hatte. Das ist großartig.
So gesagt, ist man ohne Erwartungshaltung und ganz naiv, aber voller Glück im Herzen eigentlich, bist du auf die Sache zugegangen, oder?
Voller Glück im Herzen. Und ich weiß noch, ich war so euphorisch, als das Buch fertig war. Das hatte fast 600 Seiten. Und ich habe das gemacht, was niemand macht, der das professionell macht. Ich habe das ganze Manuskript ausgedruckt. Bin in die Schule gefahren und habe das so spiral gebunden, habe es verpackt, habe wirklich 40 Exemplare verpackt, bin damit mehrere Wäschkörbe voll mit diesen Manuskripten nach Lindau gefahren über die Grenze und habe dieses Manuskript verschickt. Und ich bin einen Meter über den Boden geschwebt, weil ich so glücklich war, dass ich es geschafft habe und dass dieses Manuskript da jetzt in die Welt hinausgeht und habe mir, weiß der Teufel, was erwartet.
Wie waren die Reaktionen?
Na, es gab natürlich gar keine Reaktionen, außer 40 Absagebriefen. Logisch.
Ja, aber das Buch ist ja doch irgendwie veröffentlicht worden, oder?
Es hat elf Jahre gedauert.
Nein.
Vom ersten Satz bis zum Veröffentlichen.
Und wie kam es dazu? Was ist dazwischen passiert?
Ja, dazwischen habe ich geschrieben. Ich habe 10 Jahre geschrieben, habe Manuskripte verschickt und habe Absagen bekommen.
Hat dich das niemals demotiviert?
Nein, weil ich es unbedingt wollte. Also ich war 35, als ich das Ziel hatte, ich will, das ist das, was ich will. Ich habe unterrichtet, weil mir nichts anderes einfiel. Ich hatte wirklich keine Idee. Ich wollte nicht raus aus Vorarlberg. Ich meine, wenn eine gute Fee gekommen wäre, dann wäre ich am liebsten mit 18 wäre ich auf eine Filmakademie gegangen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir Unterlagen schicken habe lassen und darin stand halt, dass sich 500 Leute bewerben oder ich weiß nicht mehr wie viel und dass nur ganz wenige genommen werden. Und mir war von Anfang an klar, ja, mich nehmen die sowieso nicht. So, deswegen habe ich mich gar nicht beworben. Und dann bin ich in der Welt geblieben, die ich kenne. Schön vertraut. Die Schule ist doch wunderbar. Man weiß, wie das funktioniert. Und die ersten 2-3 Jahre waren katastrophal. Es wurde dann besser. So nach ungefähr 10 Jahren hatte ich das Gefühl, doch, jetzt bin ich am richtigen Ort. Aber die Vorstellung, dass ich mein ganzes Leben lang nur in der Schule bin, fand ich unerträglich. Und je mehr Jahre vergingen, also irgendwann so nach... Der richtige Moment wäre gewesen, nach 16 Jahren aufzuhören. Ich habe dann nochmal 4 drangehängt, es wurden fast 20. Die letzten 4, die waren zu viel. Da konnte ich eigentlich, da ging mir der Saft aus und eigentlich wollte ich schreiben. Nachdem ich die ersten Absagen bekommen habe, habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Warum will niemand dieses Buch haben? Und dann fiel mir ein, naja, weil ich keine Ahnung habe, wie man ein Buch schreibt. Null Ahnung, kein Plan. Ich wusste nicht mehr, als ich als Lehrerin meinen Kindern beigebracht habe. So machen, anfangen, Höhepunkten, Schluss und fertig irgendwie. Schreib möglichst spannend, keine Ahnung, null Ahnung. Und dann habe ich begonnen, mich mit dem Schreibhandwerk zu beschäftigen. Ich habe dann neben meiner Arbeit ein Literaturstudium gemacht. Ich habe unzählige Workshops besucht. Ich habe Podcasts angehört und YouTube-Videos und mir einen Schreibratgeber nach dem anderen gekauft. Ich habe plötzlich Bücher anders gelesen, was ich mittlerweile auch ein bisschen schade finde. Ich kann kein Buch mehr lesen ohne, oder sehr schwierig, ohne dahinter zu blicken, wie das Buch gemacht ist. Und ich habe ein bisschen die Unschuld verloren. Aber natürlich habe ich viel, viel mehr Ahnung bekommen. Und was in diesen 10 Jahren wirklich schwierig war, ich hätte so gerne ein Gegenüber gehabt. Ich wollte wissen, warum. Was ist denn an diesem Text nicht gut? Ich wollte mir ein Lektorat kaufen in meiner Verzweiflung und habe dann so für 30 Seiten mal eine Menge Geld ausgegeben. Oder ich wollte eine Menge Geld ausgeben. Und dann kam ein Brief zurück oder ein Mail, da stand drinnen, wir glauben, für ein Lektorat ist es noch zu früh. So schlecht war
der Text. Die Antwort kann es auch geben.
Alles katastrophal. Aber egal, ich habe dann in dieser Zeit auch Biografien anderer Schriftstellerinnen und Schriftsteller gelesen und bin dahinter gekommen, so, ja, in den Medien heißt es oft über Nacht berühmt oder über Nacht ein Superstar, aber wenn man dahinter sieht und wenn man schaut, was für Biografien die Menschen haben, also ganz oft dauert es 10 Jahre. Und ich habe mir vorgenommen für mich, okay, 10 Jahre schreibe ich vor mich hin, ich gebe nicht auf und so lang versuche ich nicht frustriert zu sein. Also ich war überhaupt nicht frustriert. Ich wollte besser werden, ich wollte verstehen, ich wollte wissen, warum man einen Text gut findet oder nicht. Ich habe mir, am Anfang habe ich 3 Tage hintereinander Ingeborg Bachmann Wettlesen mir angeschaut, live im Fernsehen, einfach nur um dahinter zu kommen, was die da diskutieren. Ich habe sehr viel überhaupt nicht verstanden. Worum geht's da? Was sprechen die da? Was geht da ab in dieser Szene? Warum finden die viele Adjektive hier schlecht und da finden sie das schlecht und da wird diskutiert? Ja, und das habe ich versucht herauszufinden.
Und wie war dann der Moment, als du vom Verlag Bescheid bekommen hast und das Buch, das ist es, das werden wir veröffentlichen?
Naja, das ging ja alles einen Weg. Ich war dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe nachdem ich schon mehrere Romane verschickt habe an Verlage und nur Absagen bekommen habe, hat es mir auch irgendwann gedämmert, dass das sinnlos ist, unverlangt eingesendete Manuskripte zu verschicken. Und ich habe dann ein Seminar besucht, Das hieß, wie bewerbe ich mich bei einer Agentur, Literaturagentur. Und dort war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da war nämlich eine Agentin, die hat zu dem Zeitpunkt gerade in dieser einen Woche eine neue Agentin eingestellt für Kinder- und Jugendliteratur. Und das hat sie jemandem erzählt, gar nicht mir. Und ich habe die Ohren aufgestellt und habe der dann eine Mail geschickt mit der Bitte, ob sie eine Geschichte von mir an ihre neue Agentin weiterleiten könnte. Das hat sie gemacht. Dann ist viel Zeit vergangen und plötzlich habe ich einen Anruf von ihr bekommen. Die heißt Christiane Düring. Und dann habe ich mal gegoogelt, wen die sonst alle vertritt, und war dann ziemlich beeindruckt. Ja, und mit der habe ich mich dann getroffen. Ich hatte natürlich schon mehrere Dinge fertig oder halbfertig, und sie hat aber irgendwie einen eigenen Plan, und sie hat mich dann gefragt, ob ich nicht zuerst ein Kinderbuch schreiben möchte. Und dann habe ich die Geschichte von einem lebendigen Haus geschrieben. Das hieß dann Sunny Valentine, und damit ging sie auf die Buchmesse, und dort wollten es dann 5 große Verlage haben, und damit haben sich die Türen geöffnet. Wobei ich noch einfügen muss, etwas ganz Wichtiges: in der Zeit, als kein großer Verlag meine Bücher wollte, hat sich 2010 der Bucher Verlag erbarmt, würde ich mal sagen. Und ich bin dem Bucher Verlag in Hohenems ewig dankbar. Die haben nämlich mein erstes Buch veröffentlicht.
Ach.
Das hieß Die indische Uhr. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das war ein wirklich schöner Moment. Es war nur halt so, dass ich nicht im Entferntesten damit auch nur irgendwas verdient hätte. Und mein Plan war ja schon, ich will nicht, weil Schreiben für mich, das kann ich mein ganzes Leben machen, aber mein Plan war, ich will mit der Schule aufhören und ich will davon leben können. Und wenn man davon leben will, naja, dann braucht man entweder wahnsinnig viel Glück und gewinnt einen Preis, der mit zigtausenden Euro dotiert ist, oder man bewirbt sich für Stipendien. Also ich kenne Menschen, die haben noch nie was veröffentlicht und leben großartig von Stipendien. Aber mein Ziel war, ich will einen großen Verlag, dass ich davon leben kann. Ich will vom Bücherschreiben leben können.
Und wie hat sich das dann angefühlt, als deine Agentin von der Buchmesse zurückkam und gesagt hat, da haben 5 große Verlage angebissen und Sunny Valentine, das ist es?
Das war schon ein schöner Tag. Es war ein Sonntag und ich saß zu Hause und ich wusste, sie ist jetzt auf der Buch. Es war kein Sonntag, sie hat sich erst am Sonntag gemeldet. Genau, sie hat gesagt, sie meldet sich erst am Sonntag. Und ich saß zu Hause und wusste, die ist jetzt da auf der Buchmesse, und dann hat sie sich sofort gemeldet und hat gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Und dann dachte ich mir, oi, 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 was haben wir jetzt für ein Problem? Sagt sie, ja, 5 wollen es haben. Welchen nehmen wir denn jetzt? Und ja, mir ist erst jetzt im Nachhinein klar, was für ein Glück das war. Natürlich wollte ich einen Verlag, aber ich habe gedacht, so ist das normal. So, also wenn man dann hier und da mal einen Fuß drinnen hat, dann ist das so. Und wenn das mehrere Verlage wollen, dann bieten die natürlich Vorschüsse und dann steigern die sich hoch in Vorschüssen, und dann haben wir wirklich diskutiert, welchen Verlag nehmen wir, dann wird geredet mit den Lektorinnen und dann haben wir uns für einen entschieden. Ja, das war ein toller Moment, aber mit dem ersten Buch, das lief gleich alles ganz großartig. Also ich hatte da so viele Rezensionen in tollen Zeitschriften und ich habe damals gedacht, das ist so normal. Jetzt nach 10 Jahren weiß ich, das war nicht normal. Das war einfach ein super schöner Start.
Wie schaut es jetzt aus? Was hat sich geändert?
Jetzt nach 10 Jahren bin ich natürlich mit allem konfrontiert worden, mit dem Menschen konfrontiert werden, die in diesem Haifischbecken sich bewegen. Das ist alles andere als romantisch. Es geht nur um Zahlen, es geht um, ja, Bücher werden verramscht, wenn sie sich nicht verkaufen, und zwar nach sehr kurzer Zeit. wenn man wird sehr schnell auch wieder aus einem Verlagsprogramm rausgeschmissen. Es wechseln die Lektorinnen unglaublich schnell. Also es ist ein sehr schnelllebiges Business und es geht in Wahrheit schon sehr viel ums Geld. Und Bestseller-Autoren gibt es nur sehr, sehr, sehr wenige. Und wenn man nicht zu denen gehört, dann bewegt man sich halt in diesem Markt, der alles andere als romantisch ist. Und so viel Herzblut, wie man da hineinsteckt, nicht alle Menschen arbeiten mit so viel Herzblut dort.
Und beeinflusst das dein Herzblut?
Naja, nicht wirklich. Also ich kann ein Buch nur schreiben, wenn es genug Kraft hat, wenn es mich bewegt, und dann bleibe ich auch dran. Weil ich brauche für meine Bücher sehr, sehr lang. Es geht einen irre langen Weg. Also eben dieses eine hat 11 Jahre gebraucht, ein anderes, das Buch von Leander Blum, das waren mindestens 6 Jahre, an denen ich da gearbeitet habe. Ich bin sehr ausdauernd. Ich schreibe jetzt gerade ein Buch das soll 450 Seiten haben und es soll aber einen zweiten Teil auch noch geben mit ebenso viel Seiten. Und ich schreibe an diesem ersten Band, ich habe die 29. Fassung auf meinem Computer und also so.
Wow, gerade dein Jugendroman 17 Erkenntnisse über Leander Blum, mit dem hast du 2019 den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis bekommen. Du sagst, 6 Jahre hast du daran gearbeitet. Mhm. Waren das 6 harte Jahre oder waren das leidenschaftliche Jahre als Autorin?
Es war ein Auf und Ab. Es war sehr, sehr viel Leidenschaft drinnen. Aber alles beginnt mit einer Idee. Und der Spruch Kill Your Darlings, also lösche das raus, was dir am meisten am Herzen liegt, das hat 100% zugetroffen. Also ich habe ungefähr 3 Jahre lang eine Welt entwickelt. Der erste Gedanke zu diesem Buch war, stell dir vor, alle Bilder, die jemals gemalt wurden, sind in einer anderen Welt lebendig. Also man begegnet in dieser Welt dem gemalten Egon Schiele wie Dürers Feldhasen und so weiter. Und ich habe diesen 2 Jugendlichen einen magischen Pinsel in die Hand gegeben, mit dem sie sich in diese Welt malen konnten. Und an dem habe ich 3 Jahre herumgeschrieben, vollkommen irr, wirklich wie im Rausch habe ich diese Welt entwickelt. Ja, nach 3 Jahren stand ich wie vor einer Mauer und wusste nicht weiter. Und in Wahrheit wusste ich überhaupt nicht, was ich wirklich erzählen will. Ich fand nur den Rausch in dieser Bilderwelt so fantastisch. Und ich bin dann wirklich verzweifelt und hatte das Gefühl, da komme ich überhaupt nicht weiter. Und ich habe das dann weggelegt, habe es ein paar Monate später wieder rausgezogen, habe versucht, es zu lesen und habe mir gedacht, ich verstehe, also ich bin selber nicht mehr mitgekommen. Ich habe es dann in meiner Verzweiflung meiner Agentin geschickt und mit der Bitte, du, kann man irgendwas damit machen? Und sie war dann sehr nett, aber etwas mitleidig und hat gesagt, tut mir echt leid, aber ich verstehe das nicht. Das Einzige, was ihr gefällt an dem Manuskript, sind die beiden Figuren, der Leander Blum und der Jonas. Was ich dann gemacht habe, habe ich 600 Seiten gelöscht.
Boah.
Und habe nochmal von vorne begonnen, aber die Figuren, die habe ich bewahrt. Es ist schon ein bisschen was übrig geblieben, aber nicht viel.
Wow.
Und dann habe ich mich mit Graffiti befasst. Die ganze Welt, die ich erfunden habe, das ist alles rausgeflogen. Und bei dem Ding, das ich jetzt schreibe, ist es eigentlich dasselbe. Ich gehe immer so einen schrecklich langen Weg. Ich weiß nicht, wie andere das machen.
Okay, war beeindruckend. Sehr beeindruckend. Damit klärt sich auch die Frage, wie lange schreibst du an einem Jugendroman? Und wie gehst du dabei vor? Welche Bücher liest du denn gerne? Hast du noch Zeit zum Lesen, wenn du gerade beim Schreiben bist, oder lenkt dich das ab? Und wenn du sagst, dass du die Bücher auch jetzt anders liest als früher, hast du dann noch Freude am Lesen?
Ich habe Freude am Lesen, aber ich muss mehr Bücher ausprobieren, wie soll ich jetzt das sagen? Ich lese sehr viel, aber ich bin sehr viel, viel wählerischer geworden. Also ich möchte Bücher lesen, von denen ich etwas lernen kann. Und wenn ich ein Buch aufschlag und mir der Tonfall nicht gefällt oder wenn ich sofort erkenne, was daran nicht stimmt, dann lese ich es nicht. Ich lese in letzter Zeit sehr gern Sachbücher auch. Ich mag gern historische Sachen. Ich lese auch Kinderbücher, aber eben, es ist wirklich schwierig, Kinderbücher zu finden, die mich beeindrucken. Und vor allem gibt es die Diskrepanz. Es gibt wundervoll geschriebene Kinderbücher, die aber die Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker sehr, sehr mögen, die alle Preise gewinnen, aber die nicht von einer Masse Kinder gelesen werden. Das ist echt schwierig. Also ich zum Beispiel gibt es da den Bart Moyer, ein großartiger Schriftsteller, hat glaube ich, mal den Astrid Lindgren-Preis gegeben. Ich liebe seine Bücher, aber ich weiß genau, ich bin nicht so poetisch wie er. Und naja, ich schreibe halt, ich möchte Geschichten erzählen. Aber eben in den Verlagen, in denen ich bin, also muss man schon mal bei bestimmten Verlagen sein, dass man so richtig wahrgenommen wird. Wie soll ich sagen, man wird in Schubladen gesteckt. Ich weiß zum Beispiel, dass oft Preise, die vergeben werden, ja, wenn jemand beim falschen Verlag ist, die Bücher werden nicht mal angeschaut. Also es sind immer so halt okay. Hansa, Belz und Gelberg, was man halt so kennt. Und das sind dann so die Preisbücher. Aber ich habe da, glaube ich, deine Frage nicht beantwortet.
Doch, du warst schon dabei.
Was ich lese, also ich lese gern und viel. Es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich einen Jugendroman schreibe, dann lese ich keine Jugendromane. Ich lese sowieso selten Jugendromane, weil ja, vieles, ja.
Lenkt dich vielleicht ab.
Das lenkt mich ab und das beeinflusst meine Sprache schon sehr.
Und weil du gerade von Schubladen geredet hast, was glaubst du, wie sieht deine Schublade aus, in der du drin steckst?
Naja, ich muss realistisch sein. Also die Schublade, also ich steck meine Bücher ja nicht in Schubladen. Ich schreibe Geschichten, die für mich stark genug sind, die mir Spaß machen. Und dann kommen andere Leute und stecken die in eine Schublade. Und die Schubladen, je nachdem, bekomme ich auch Illustrationen, die mir manchmal gut gefallen, manchmal überhaupt nicht. Im Moment bei Arena bin ich in einer Schublade gelandet, die mir, glaube ich, recht gut gefällt. Das ist so, ja, schön erzählte Kinderbücher,
die fantasievoll
nicht so
sein
fantasievolle
dürfen.
Geschichten, genau. Ich glaube, so poetisch, so richtig poetisch bin ich, glaube ich, nicht. Ich kann nicht gut kurze Texte schreiben. Also ich habe jetzt einen Schriftsteller getroffen, den Thomas Haug, der ist wahnsinnig schön poetisch. Die machen wundervolle Bilderbücher, großartig erzählt. Das kann ich nicht. Ich erzähle eher lang und ausschweifend, ich beschreibe gerne die Welten. Es gibt Schriftstellerinnen, die lassen viel mehr offen. Bei mir ist es nicht so, ich beschreibe sehr viel. Ja, für mich spielt sich ein Film im Kopf ab und da kann ich drin versinken. Und ich glaube, wenn Leserinnen und Leser diesen Film mit mir gehen wollen, dann kriegen sie was. Aber es ist nicht viel weiße Leinwand übrig, glaube ich, in meinen Geschichten.
Und weil du es gerade auch erwähnt hast, im Herbst erscheint auch dein neuestes Buch, und zwar im Arena Verlag, Ida Butterblum und die Tür nach anderswo. Worauf können wir uns da freuen?
Das ist so neu und ich habe es den Inhalt eigentlich noch nie jemandem erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich den zusammenkriege. Das ist ja so das Schwierigste in wenigen Sätzen. Also das äußere Setting muss man sich so vorstellen, es gibt einen Hof und da, in diesem Hof wohnt Ida Butterblum und das ist eine große Tischlerfamilie. Das sind alle Tischler, ihr Vater, ihre zwei Mütter, alle sind Tischler, das ist eine große Tischlerei und in der Mitte wohnt die Ida Butterblum und die Ida Butterblum bekommt einen Schlüssel in die Hand und sie merkt dann, mit diesem Schlüssel kann sie Türen öffnen, aber bis sie das zulässt, muss ich eine ganze Geschichte erzählen. Also es geht darum, auch sich selbst zu finden. Und ich muss gestehen, ich wurde von dieser Geschichte inspiriert, von einem Auftrag, den ich vom Stadtmuseum Dornbirn bekommen habe. Und da geht es eigentlich um ganz was anderes, nämlich ich sollte die Geschichte erzählen von den Opfern des Nationalsozialismus, die einen Gedenkstein vor dem Stadtmuseum in Dornbirn haben. Da steht ein Gedenkstein, da stehen mehrere Namen drauf und eigentlich weiß niemand genau oder viele Menschen in Dornbirn wissen nicht, wer die Leute sind. Und das Stadtmuseum ist an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich nicht die Geschichte von diesen Menschen erzählen soll. Das Buch wird wahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen, anlässlich einer Ausstellung. Und im Zuge dieser Aufarbeitung mit den Opfern des Nationalsozialismus kamen mir meine Großeltern so in die Quere, meine Dornbirner Großeltern, und die hatten eine Tischlerei. Also mein Vater hat die Tischlerei weitergeführt und in Wahrheit bin ich auch viel in dieser Tischlerei aufgewachsen. Und das hat sich da aufgedrängt als Setting und es war wieder die gleiche Sache. Ich wollte eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählen. Und dann sagten die vom Verlag und meine Agentin, hey, aber wir wollen die Geschichte hören, die Ida da in dieser Tischlerei erlebt. Und ich habe mir gedacht, ich will das gar nicht erzählen, das ist zu sehr meine eigene Geschichte. Da steckt auch ja viele Emotionen drin, aber ich habe mich dann darauf eingelassen. Aber inspiriert wurde ich durch die Arbeit und die Beschäftigung mit meinen Großeltern, die beide Nationalsozialisten waren. So.
Spannend, wie sich der Weg einer Geschichte so durchzieht, wo der Anfang ist und wo es dann, in welche Richtung es sich dann entwickelt.
Also was ich erstaunlich finde, was ich immer wieder bemerke, und das ist ein riesengroßer Schatz, ich schreibe eine Geschichte, mir fällt irgendwas ein und ich denke da nicht drüber nach. Ich plane das und ich schreibe das und erst hinterher, wenn es gedruckt ist, wenn ich die Geschichte mehrfach vor Kindern vorlese, erst so langsam dämmert mir, was sich da in meinem Unterbewusstsein abgespielt hat.
Wie das, was du mit dem Haus erwähnt hast.
Genau, und das finde ich wirklich hochspannend, in welcher Lebenslage ich war, wie es mir ging, als ich das schrieb. Und ja, das ist ja psychologisch wahrscheinlich auch sehr interessant.
Nun arbeiten wir beide ja gemeinsam fürs Literaturhaus Vorarlberg an einem Projekt, das auf gut Deutsch Geocaching mit Irmgard Kramer heißt im Arbeitstitel und das im Herbst in Hohenems starten wird für Kinder und Familien. Jetzt habe ich dich schon auf Wanderung geschickt, quer durch Hohenems, und du lässt jetzt gerade alle Eindrücke auf dich einfließen und bist gerade mittendrin im Entwickeln einer Geschichte. Willst du vielleicht kurz neugierig machen?
Ich hatte sehr viele Ideen. Es schwirrt mir etwas vor. Ich will es verbinden. Etwas, das in der neuen, wunderbaren Villa passiert, in dem das großartige Literaturhaus entstehen wird, möchte ich gern verbinden mit dem, was in der Burg stattfindet. Naja, ich weiß es noch nicht genau. Ich habe sehr viele Ideen. Es sind auf dem Weg darauf 5 Bänke. Wusstest du das? Das sind 5 Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Und ich habe sehr, sehr viele Fotos gemacht von jedem Baum und jeder Kurve. Naja, es wird wohl etwas Magisches. Aber ich glaube, es wird auch eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. So irgendetwas, aber genau weiß ich es noch nicht. Es ist schwieriger, als man das denkt, wenn es dann fertig ist. Ich hoffe, es wird fertig.
Und weil ich dich das anfangs gefragt habe, nun bist du Vorarlbergerin, lebst aber in Wien und bist doch regelmäßig hier am Land. Wo schreibst du lieber? In Wien in der Stadt oder am Land? Oder was brauchst du, um kreativ sein zu können?
Das ist so seltsam, weil das so viele Leute immer fragen. Ganz ehrlich, das ist auch einfach ein Job. Und ich kann es mir auch nicht leisten, so zu warten, wo ist jetzt der beste Schreibplatz. Also ich schreibe einfach jeden Tag und wenn ich in Wien bin, dann schreibe ich, also es gibt mehrere Szenarien. Also ich muss viel arbeiten, sonst kann ich nicht davon leben. Also ich muss schon fleißig sein, sagen wir mal so. Entweder ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und setze mich sofort an den Schreibtisch. Dann sitze ich ungefähr 4-5 Stunden am Computer und merke dann um 14 Uhr ungefähr, dass ich weder geduscht noch angezogen bin. Das passiert sehr oft. Da kippe ich dann total in die Arbeit und irgendwann schwirrt mir der Kopf, meine Zehen sind eiskalt, ich brauche dann Bewegung und mich mal anziehen und Zähne putzen. Das passiert, das ist so ein Szenario, das sehr oft passiert. Wenn ich länger in Wien bin und ich habe eine Arbeit, wo ich mich wirklich sehr, sehr konzentrieren muss, dann verlasse ich in der Früh mit dem Fahrrad das Haus und fahre zum Heldenplatz und dort gehe ich in die Nationalbibliothek. Das ist für mich der allerbeste Schreibplatz. Dort ist so eine geballte Konzentration, dort herrscht absolute Ruhe. Ich bin umgeben von 200, vor allem Studenten, die alle lernen und arbeiten. Und es ist absolut still und da kann ich mich unglaublich gut konzentrieren. Nur ist es halt so, wenn man da 6-7 Stunden dann sitzt, dann ist man auch ziemlich, ziemlich deppert im Schädel, sagen wir es so. Ja, und dann gibt es noch das Szenario, wenn ich im Zug sitze, schreibe ich und wenn ich hier was arbeiten muss, ja, dann brauche ich nichts außer meinem Laptop und im Idealfall einen Tisch und einen Sessel oder einen Stehtisch. Ich arbeite gerne im Stehen. Wo ich nicht so gut schreiben kann, ist, wenn ich bei meiner Familie bin, weil da so viel Wirbel ist rund um mich herum und ich auch so viele Menschen treffen möchte, da musste ich mir wie ja, einen Platz suchen, wo ich mich zurückziehen kann. Aber ja, ich muss einfach arbeiten, also ich kann da nicht lang auf den idealen Schreibort oder irgendeine große Eingebung warten. Ist auch nicht so, dass ich warte, bis ich Ideen kriege, sondern man setzt sich einfach an den Schreibtisch und entwickelt eine Geschichte. Und das ist kreative Arbeit, aber ich glaube, das ist gleich wie bei einem Musiker oder bei einer Musikerin oder bei Architekten. Ich weiß nicht, man setzt sich einfach hin und arbeitet.
Liebe Irmgard, vielen Dank, dass du mir deine Geschichte erzählt hast und vielen Dank für deine Geschichten. Danke für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, dass ich meine Geschichten erzählen durfte. Danke.
Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.